Es ist endlich wieder soweit. Alle Jahre wieder kommen Christuskind, Adventszeit und Nikolaus. Es ist die Zeit der Hoffnung auf Harmonie und Besinnlichkeit. Aber seit Jahren ist es auch die Zeit der verschärften Debatte über Bräuche und Gewohnheiten. Beispielsweise wird das Getränk Lumumba von Weihnachtsmärkten verbannt, weil es rassistisch sei. Am evangelischen Ulmer Münster begann im Jahr 2020 eine Debatte um Rassismus zu Weihnachten. In einer ausgestellten Krippe wurde einer der heiligen drei Könige als schwarz dargestellt. Seit Sonntag ist jetzt eine ganz neue Krippe zu sehen und einen schwarzen König gibt es jetzt nicht mehr. Dazu begrüßen wir Anna Diouf. Sie ist Redakteurin bei Tichys Einblick. Sie ist Katholikin und Deutsche mit senegalesischen Wurzeln. Guten Abend, Frau Diouf.
Guten Abend.
Legen wir mal diese ganze Debatte los mit der Krippe, die bis 2020 ausgestellt wurde. Gefertigt vom Künstler Martin Scheible, der ist geboren im 19. Jahrhundert und die wurde fast 30 Jahre in Münster ausgestellt. Welches Motiv hat sie gezeigt?
Ja, sie hat eben unter anderem drei Könige, also drei Weise aus dem Morgenland sind das an sich, die eben dann volkstümlich in der Tradition als Könige interpretiert wurden. Und da ist es eben eine gute Tradition, diese drei Könige eben so darzustellen, dass sie aus drei unterschiedlichen Weltteilen stammen, nämlich dann aus den damals zur biblischen Zeit bekannten Erdteilen Asien, Afrika und Europa. Und so tragen die dann eben auch die entsprechenden Gesichtszüge, wie man sich das eben vorgestellt hat. Und da ist dann eben einer dabei, der als Afrikaner dargestellt wird, als Schwarzafrikaner. Und diese Darstellung, da die aus dem 19. Jahrhundert stammt, arbeitet die eben auch mit Stereotypen aus dem 19. Jahrhundert.
Da haben Sie jetzt schon etwas gesagt, was, glaube ich, gar nicht allgemein bekannt ist. Also Sie gehen davon aus, dass die Darstellung eines schwarzen Königs, die ja in der Bibel gar nicht vorkommt, darauf basiert, dass man da tatsächlich auch Afrika abbilden wollte.
Ganz genau. Also biblisch ist das Ganze erstmal nicht, weil da handelt es sich eben um Sterndeuterweise, die eben einfach aus dem Morgenland kommen, um Christus zu huldigen. Aber die Tradition hat darin eben gesehen, dass da Christus sein Königtum ja über den ganzen Erdkreis errichtet, dass er eben auch wirklich für alle Menschen, für die Erlösung aller Menschen gekommen ist. Und so hat sich dann eben rausgebildet, dass man dann eben auch alle Menschen daran teilhaben lassen möchte und eben auch an der Anbetung des Gottessohnes dann eben teilhaben lassen möchte. Also das ist der Hintergrund.
Wir sprechen ja also eigentlich davon, dass man den afrikanischen Kontinent sichtbar machen möchte. Aber wir sind im Jahr 2025 und darum gebe ich gleich zurück. Ist das auch der koloniale Anspruch der christlichen Kirche zu sagen, Afrika gehört uns auch?
Na, ich würde sagen, kolonialer Anspruch ist da die völlig falsche Kategorie. Es ist ein universaler Anspruch und der besteht natürlich. Den kann man jetzt natürlich unterschiedlich interpretieren, je nachdem, aus welcher kulturellen Perspektive man das betrachtet. Man kann das natürlich als übergriffig betrachten. Aus christlicher Sicht ist es eben so, dass die gesamte Menschheit der Erlösung bedarf. Also die gesamte Menschheit lebte eben vor dem Kommen Christi in Abtrennung, in Trennung von der Transzendenz, in der Trennung von Gott, wie man das dann auch immer ausdrücken möchte. Und man sieht ja das Kommen Christi als das Ereignis der Weltgeschichte, wo wirklich die gesamte Menschheit erlöst wird, was man natürlich auch anders ausdrücken kann, ja, aber das sozusagen das Gute, das Sein, das ewige Leben, dass das alles eben den Menschen zugewendet werden soll, etwas, was die Menschen sich nicht selber geben können und das soll eben allen gehören. Insofern betrachte ich das naturgemäß eher eben als die Einlösung eines universalen Heilsversprechens, das eben allen gehört oder auch nicht gehört, sondern allen geschenkt werden soll.
Die eine Frage ist also, ob einer dieser drei Weisen oder auch, wie dann später genannt wurde, Heiligen Drei Könige, schwarz sein soll, ist die eine Frage. Die andere ist, wie er dargestellt wird. Und genau darum gab es jetzt Ärger in Ulm, weil er so klischeehaft dargestellt worden sein soll. Wie würden Sie diese Figur beschreiben?
Ja, genau. Also er ist eben so ein bisschen verhutzelt, kann man vielleicht sagen. Trägt eben so einen Ohrenring und so einen goldenen Ring um die Unterschenkel. Also ist so ein bisschen so stereotyp stammesmäßig vielleicht aufgemacht. Hat sehr dicke Lippen, also so sehr negrit in der Aufmachung. Das ist durchaus nicht bei allen Darstellungen so. Also das ist wirklich jetzt eine, wo ich auch sagen würde, die ist jetzt nicht unbedingt sehr gelungen. Aber daraus dann gleich einen Rassismusskandal zu machen, ist meiner Ansicht nach eine Überreaktion. Also es gehört ja auch einfach zur Geschichte dazu, dass sich verschiedene Völker und Ethnien im Zuge der Geschichte unterschiedlich gegenübergestanden haben und sich kennenlernen mussten, Gefühle des Fremdelns hatten, aber auch der Zugehörigkeit. Das ist ja alles gar keine eindimensionale oder einfache Sache. Und ich finde, da muss man jetzt nicht zu Säuberungsaktionen greifen, sondern kann vielleicht auch einfach ein Stück Vergangenheit auch einfach mal so stehen lassen.
Der Künstler ist geboren worden im 19. Jahrhundert, hat dann gelebt bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Figur entspricht nicht mehr dem Bild, was wir heute von Afrikanern haben. Und so wollen wir das einfach nicht mehr darstellen. Und darum kommt die Krippe einfach weg. Sie ist veraltet. Wir haben heute neue Vorstellungen.
Ja, wie gesagt, also das kann man so sehen. Ich halte das in dem Sinne auch für legitim. Also wie gesagt, solange man da jetzt nicht die große Rassismuskeule rausholt, finde ich es total legitim, wenn man sagt, das genügt nicht mehr unseren Vorstellungen. Nur würde ich es eben wirklich abwägen gegenüber dem historischen Wert, auch dem sentimentalen Wert. Ja, diese Krippe wurde jahrzehntelang ausgestellt. Die gehört irgendwie für die Ulmer ja auch zu Weihnachten dazu und zur Adventszeit. Und ich finde, das hat auch alles eine Berechtigung.
Das Ganze findet ja auch in einem größeren Kontext statt. Also die Sternsinger, die haben auch, es gibt so einen Verein, der nennt sich die Sternsinger, die haben auch eine Empfehlung rausgegeben, dass ihre Kinder sich nicht mehr schwarz anmalen sollen, um diesen Melchior darzustellen. Dann haben wir die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin von Apotheken. In Zürich hat die Stadt zwei Inschriften mit dem Wort Moor verdeckt. Ist das sensibel oder ist das albern?
Also ich habe dazu eine sehr klare Meinung, die auch nicht alle teilen müssen. Ich halte das für nicht nur albern, ich halte das auch für schädlich. Ich fühle mich dadurch so ein bisschen ausradiert in meiner Sichtbarkeit. Ich meine, ich verstehe mich jetzt nicht unbedingt als Moor. Ich bin ja auch in Deutschland geboren, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Senegalese, also ich bin gemischter Herkunft. Aber ich denke doch, dass auch Schwarzafrikaner durchaus einen Anteil, einen gewissen Anteil an der europäischen Geschichte haben. Der ist nicht groß, aber der ist da. Und das Schöne an solchen Traditionen ist doch, dass eben auch weiße Europäer Schwarzen diese Sichtbarkeit einräumen wollten. Und das hätten sie ja nicht gebraucht. Und ich finde gerade diese Geschichte vom Mohren ist da einfach ein sehr schönes Beispiel und irgendwie auch sehr herzig. Denn der Mohr auch als Stadtpatron zum Beispiel geht ja zurück auf den heiligen Mauritius. Ist ein beliebter Patron, auch ein beliebter Name. Im Deutschen ist es dann Moritz. Und der war Angehöriger der Thebäischen Legion und wurde auch bis ins Mittelalter als weißer römischer Soldat dargestellt. Und als dann die Christen begannen, Menschen aus dem afrikanischen Raum kennenzulernen, also auch über die islamische Invasion dann, haben sie festgestellt, die sind ja schwarz. So, und dann hat man gesagt, da ist man zurückgegangen zum Bild vom Mauritius und hat gesagt, naja, aber wenn der doch aus Theben kam, dann war der Afrikaner, dann muss der schwarz gewesen sein. Das heißt, man hat ihn nachträglich geschwärzt, weil man ihn historisch korrekt darstellen wollte. Was im Prinzip dann gescheitert ist, es ist ja wahrscheinlich nicht historisch, dass er schwarz war, aber diese Unbefangenheit, ja, dass die so pauschal unter einen Rassismusverdacht gestellt wird, das finde ich einfach wahnsinnig schade. Das nimmt auch so viel weg von diesen, von dieser Mikrogeschichte, von diesen vielen kleinen, faszinierenden Aspekten unserer Geschichte, der europäischen Geschichte, aber auch, wie sie dann mit Afrika verknüpft ist. Finde ich super schade. Genauso mit den Sternsingern. Ich bin jetzt niemand, der sagt, man muss jetzt unbedingt ein Kind schwarz anmalen. Ich weiß aber auch von mir, also wenn ich als kleines Kind gefragt worden wäre und man mir gesagt hätte, ja, du musst jetzt der schwarze König sein, weil du schwarz bist, dann hätte mich das eher verletzt. Und ich denke einfach, wenn es in einem Dorf einfach kein schwarzes Kind gibt und man sagt aber, hey, wir wollen gerne wirklich die Menschen aus der ganzen Welt irgendwie abbilden, dann finde ich das überhaupt nicht problematisch. Und ich finde vor allem, man sollte da auch intellektuell integer sein und man sollte das nicht vermischen mit dem Blackfacing. Das ist einfach eine völlig andere Sache.
Das ist aber schwierig. Also jetzt haben wir ein Dorf, da gibt es kein schwarzes Kind. Da muss man schwarz anmalen, sagen sie jetzt sinngemäß. Dann gibt es aber ein Dorf, da gibt es ein schwarzes Kind.
Nein, man muss es auf gar keinen Fall.
Okay. Aber da gibt es jetzt ein Dorf und da gibt es ein schwarzes Kind und das ist die Anna Diouf. Aber die fühlt sich jetzt auch beleidigt, wenn sie jetzt den schwarzen Melchior geben soll.
Na, was heißt beleidigt? Also, wie gesagt, ich denke einfach, dass man da einen Modus Vivendi findet, dass man einfach mit den Leuten umgehen muss, sie auch fragen muss, was möchtest du? Also, was ich damit sagen wollte, war, ich würde jetzt nicht einfach sagen, wenn man jetzt da einen Schwarzen hat, dann ist das jetzt der schwarze König, ja, sondern dass man da schon auch mit einer gewissen Sensibilität rangeht. Viele Menschen, die Deutsche sind und dunkle Hautfarbe haben, haben in ihrem Leben einfach viele Rassismuserfahrungen gemacht, ich auch. Da ist man dann oft auch ein bisschen verletzlich, leichter verletzbar, vielleicht auch schnell beleidigt. Das kann durchaus sein, aber da muss man eben einfach miteinander ins Gespräch kommen. Also ich wollte damit nicht deutlich machen, man muss es so oder so machen, sondern es ist jetzt nicht so, dass es ein Patentrezept gibt, sondern man muss ins Gespräch miteinander kommen, überlegen, was will man. Ich finde es total in Ordnung, wenn die Sternsinger sagen, wir wollen niemanden schwarz anmalen, nur ich denke eben, dass man das nicht verabsolutieren sollte.
Ich versuche mal so eine kleine Zusammenfassung. Also seinerzeit haben die weißen Christen versucht, etwas Gutes zu tun und haben deswegen einen Schwarzen eingeführt und dargestellt. Jetzt wollen die weißen Christen etwas Gutes tun und nehmen den Schwarzen wieder weg. Ist das so Ihr Gefühl, dass da irgendwie weiße Christen über Schwarze reden, dabei sind sie gar nicht wirklich betroffen?
Könnte man sicher so sehen, ja. Also ich frage mich sowieso, warum es da so einen starken Drang gibt, anderen etwas überstülpen zu wollen. Jetzt muss man sagen, es ist ja schon so, dass auch jetzt von Afroeuropäern, gerade auch aus der afrodeutschen Szene, kenne ich das so ein bisschen. Also ich habe im letzten Jahr oder vorletzten Jahr einen Artikel auch darüber geschrieben, genau über dieses Thema, weil da eben Blackfacing in Österreich ein bisschen für einen Skandal gesorgt hat. Und daraufhin habe ich mir einen absoluten Shitstorm eingefangen aus der afrodeutschen Szene, die da über mich hergefallen sind. Zum Teil gesagt haben, ich sei gar nicht schwarz genug, ich sei nicht dunkel genug, um dazu eine Meinung zu haben. Also das kommt jetzt nicht nur von Weißen, sondern eben auch durchaus von dunkelhäutigen Menschen, die sich beleidigt fühlen. Ich möchte denen auch gar nicht pauschal wegnehmen, dass sie sich beleidigt fühlen dürfen. Ich denke nur, dass man so ein Gefühl nicht verabsolutieren kann und auch anderen nicht überstülpen darf.
In Brüssel wurde jetzt auch gerade eine neue Krippe eingeweiht. Auf dem Grand Place, da steht sie, und sie wurde von einer deutschen Künstlerin gestaltet. Maria, Jesus und Josef sind dargestellt und die haben jetzt gar keine Gesichtszüge mehr. Sehen so ein bisschen aus wie Schaufensterpuppen aus Stoff. Ist das Problem damit gelöst?
Das ist eigentlich eher traurig, oder? Also es ist ja das Schöne auch, gerade am Christentum, dass eigentlich auch ja diese wichtigen Personen des Glaubens, diese Glaubenspersönlichkeiten, Jesus, Maria, Josef, dass die eigentlich in jede Kultur inkulturiert wurden. Also wenn man nach China geht, findet man die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind mit chinesischen Gesichtszügen. Wenn man nach Japan geht, mit japanischen. Wenn man nach Äthiopien geht, mit äthiopischen. Und nach Europa eben mit europäischen. Und ich finde eigentlich, das ist eigentlich die Stärke und nicht gesichtslos.
Die evangelische Kirche in Bayern verbannt jetzt also einen schwarzen Melchior. Der schwarze Pastor Quinten Cäsar rief aber auf dem evangelischen Kirchentag: Gott ist queer. Das ist ja dieses ganze Zeitgeistthema. Wie sehen Sie denn diese zeitgeistlichen Positionen der evangelischen Kirche?
Ja, ich bin ja nicht umsonst konvertiert und zur katholischen Kirche übergetreten, wobei jetzt da diese Zeitgeistigkeit gar nicht der primäre Grund war. Und es gibt ja auch wirklich genügend evangelische Christen, die sich davon abgrenzen und die auch selber ein wenig leiden unter dieser Politisierung und unter diesem Hinterherhecheln hinter dem Zeitgeist. Ich sehe das als sehr problematisch, weil das mit dem christlichen Menschen- und Gottesbild nichts mehr zu tun hat und weil dadurch das Christentum auch ganz massiv an Glaubwürdigkeit verliert. Denn ein solches Weltbild, das auch nicht an der Wirklichkeit orientiert ist und das völlig irrational ist, das ist dann eben auch nicht mehr glaubwürdig.
In dem Kontext gibt es jetzt noch eine neue Meldung von der evangelischen Kirche. Die hat einen neuen Verwendungszweck für die Kollekte gefunden, die Kabul-Luftbrücke. Mit 100.000 Euro werden Klagen gegen die Bundesrepublik unterstützt, um Afghanen nach Deutschland zu holen. Also früher wurde Brot für die Welt gegeben, damit es den Menschen vor Ort gut geht. Und jetzt geht Geld in die Luftbrücke Kabul, damit die Menschen vor Ort kommen, also nach Deutschland. Würden Sie da Geld reinschmeißen?
Auf gar keinen Fall. Zuerst muss ich sagen, ich denke, dass die christliche Caritas, die Nächstenliebe, das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiger Wert. Ja, also das soll man überhaupt nicht kleinreden, nicht schlechtreden, gar nicht. Aber Nächstenliebe ist eben die Liebe zum Nächsten, nicht die Liebe zum Fernsten. Das ist das eine. Und es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass man heute um der Nächstenliebe zu jemand anders willen, der viel weiter entfernt steht, dann die berechtigten Sorgen und Nöte anderer ignoriert. Und das ist nicht in Ordnung. Also man kann nicht einfach Afghanen einfliegen und damit dann eigentlich die Nächstenliebe gegenüber der eigenen Bevölkerung komplett ignorieren. Also das ist eine mindestens ebenso wichtige Aufgabe. Und die christlichen Kirchen haben es eigentlich immer verstanden, das auch sinnvoll miteinander zu verbinden. Also sowohl Menschen in der Ferne zu helfen, durch Missionen, durch Spenden, durch Aufbauarbeit, aber gleichzeitig natürlich auch gegenüber der Bevölkerung im eigenen Land Nächstenliebe zu erweisen. Und ich finde, das ist absolut verantwortlich. Was da geschieht.
Kontroversen rund um Weihnachten. Wir sprachen mit der katholischen Journalistin Anna Diouf. Vielen Dank.
Danke.